Es grüßt Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Marianne zu euch. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind bei der Katechismus-Sendung. Ich begrüße auch Herrn Pfarrer Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, Frau Zureich, und grüß Gott, liebe Zuhörer.
Wie jeden Donnerstag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beschäftigen wir uns mit dem Thema das christliche Gebet. Das ist der vierte große Teil im Katechismus der katholischen Kirche. Wir befinden uns bereits im dritten Kapitel über das Gebetsleben. Bevor wir auf die verschiedenen Formen des Gebetes in Artikel 7 eingehen, wollen wir nochmals auf die einleitenden Gedanken im Katechismus eingehen. Das Gebet wird als Erinnerung an Gott verstanden, so der heilige Gregor von Nazianz. Davon abgesehen begleiten uns die sogenannten wiederholenden Gebete jeden Tag hindurch, zum Beispiel das Morgen- und Abendgebet oder das Gebet zu den verschiedenen Mahlzeiten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir fahren nun fort mit den einleitenden Gedanken im Katechismus, und zwar auf der Seite 677 mit der Nummer 2699. Dort heißt es: Der Herr führt alle Menschen auf den Wegen und auf die Weise, die ihm gefallen. Jeder Gläubige antwortet ihm nach dem Entschluss seines Herzens und mit den persönlichen Ausdrucksformen seines Betens. Die christliche Überlieferung pflegt jedoch drei Hauptausdrucksformen des Gebetslebens: das mündliche, das betrachtende und das innere Gebet. Die Sammlung des Herzens ist ihr gemeinsamer Grundzug. Die Wachsamkeit, die das Wort Gottes bewahrt und in seiner Gegenwart bleiben lässt, macht aus jenen drei Ausdrucksformen Höhepunkte des Lebens aus dem Gebet.
Ja, nachdem der Katechismus das dritte Kapitel eingeleitet hat, das dritte Kapitel, das unter dem Titel das Gebetsleben steht, und die ersten zwei Paragraphen dahingehend erklärt hat, dass das Gebet immer eine Begegnung mit dem Herrn ist, und im zweiten Paragraph 2698, dass es verschiedene Gebetszeiten in unserem Gebetsleben geben soll, so geht er jetzt in diesem Paragraph darauf ein, dass es auch verschiedene Gebetsformen gibt. Hauptsächlich entfaltet er jetzt dann im Artikel 7 das mündliche Gebet, das betrachtende Gebet und das innere Gebet. Er erklärt, dass allen Gebetsformen gemeinsam ist, dass es eine Sammlung des Herzens verlangt. Also jedes Gebet, so wird auch in den anderen einleitenden Paragraphen gesagt, soll das Herz sammeln, damit es ganz mit Gott ist. Und ob es dann eine Ausdrucksform im mündlichen Gebet oder im betrachtenden Gebet oder im inneren Gebet gibt, das spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist, es soll eine Begegnung mit Gott sein, die aus der Sammlung des Herzens kommt. Daher ist es auch wichtig, dass man sich einmal ganz bewusst Zeit nimmt für das Gebet und nicht nur so beiläufig nebenbei betet. Das ist auch gut, das ist auch wichtig, aber das Gebet hat doch eine andere Qualität, wenn man sich wirklich einmal hinsetzt, zum Beispiel in der Kirche vor dem Tabernakel, und dann ganz bewusst betet. Das möchte der Katechismus mit diesen einleitenden Paragraphen zum Gebetsleben erklären. Jetzt geht es im Artikel 7 weiter mit diesen Formen des Gebetes. Zunächst wird das mündliche Gebet entfaltet, dann später das betrachtende Gebet und schließlich noch das innere Gebet. Wir werden mal schauen, wie weit das wir heute kommen.
Im mündlichen Gebet, so in der Nummer 2007, heißt es: Gott spricht zum Menschen durch sein Wort. Durch innerliche oder ausgesprochene Worte nimmt unser Gebet Gestalt an. Aber das Wichtigste ist die Gegenwart des Herzens bei dem, zu welchem wir im Gebet sprechen. Ob unser Gebet erhört wird, hängt nicht von der Menge der Worte, sondern von der Inbrunst unserer Seelen ab, so Johannes Chrysostomus.
Es ist klar, dass jeder von uns mündliches Gebet betet. Mündliches Gebet, das ist alles, was wir über die Lippen sprechen, was wir aussprechen. Es kann auch mündliches Gebet sein, wenn es einfach im Herzen formuliert wird oder in Gedanken formuliert wird, aber doch, dass man sich an ganz bestimmte Gebetsformen haltet, an Gebetsworte haltet, an überlieferte Gebete. Wenn wir zum Beispiel ein Vaterunser beten, dann ist das so ein ganz wichtiges überliefertes Gebet. Und auch ein Vaterunser soll uns immer wieder helfen, dass wir mit dem Herzen ganz bei dem sind, zu welchem wir sprechen. Also wieder einmal wird hier im Katechismus erklärt, dass das Gebet Begegnung mit dem Herrn ist, Sprechen mit Gott ist. Und dass wir das bei unserem persönlichen Gebet auch wieder immer wieder vor Augen halten, dass wir zu Gott sprechen, zum Vater oder zum Sohn oder zum Heiligen Geist oder zur göttlichen Dreifaltigkeit als ein Gott oder auch zur Mutter Gottes oder manchmal beten wir auch zu einem Heiligen, beziehungsweise wir erbitten seine Fürbitten. Das haben wir ja alles auch schon in diesen Katechismus-Sendungen gesehen. Ein schönes Zitat von Johannes Chrysostomus, dem großen Kirchenlehrer aus dem 4., 5. Jahrhundert, rundet diesen Paragraph 2700 ab. Ob unser Gebet erhört wird, hängt nicht von der Menge der Worte, sondern von der Inbrunst unserer Seele ab. Ein wunderbares Zitat. Es kommt also nicht darauf an, ob wir viel Worte machen. Jesus sagt es ja in der Bergpredigt so, wenn ihr betet, dann plappert nicht. Dann sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, sondern ihr sollt euch zurückziehen und das die ganz Worte fassen, die Gott auch Gott hört auch oder sieht auch in das Verborgene hinein. Und er gibt ihnen ja auch das Vaterunser. Ob unser Gebet erhört wird, hängt also nicht von der Menge der Worte ab, die wir an Gott richten. Das nützt nichts, wenn wir viele Worte machen, sondern von der Inbrunst unserer Seele, dass es wirklich aus der Tiefe unserer Seele kommt, dass es mit Glauben gebetet wird. Auch hier wieder dieser Ausdruck, dass wir mit Glauben beten sollen. Wenn wir wirklich aus Glauben etwas tun, mit Glauben etwas tun, dann geschieht es. Ich erinnere mich hier gerade an eine Geschichte, die vom heiligen Johannes Don Bosco erzählt wird. Er war kein offizieller Exorzist, also er hatte nicht die Beauftragung durch die Bischöfe, dass er Dämonen austrieb. Aber die Exorzisten von Turin damals konnten einen Menschen nicht befreien. Und sie wussten wirklich nicht mehr, was machen. Und da haben sie einfach ihn zu Don Bosco gebracht. Und sobald dieser Besessene Don Bosco gesehen hat und Don Bosco ganz einfach gesagt hat, weiche, ist dieser Mensch befreit worden. Und alle haben natürlich gestaunt. Und das ist genau dieser Ausdruck der Inbrunst der Seele, also aus einem gläubigen Herzen, aus einem überzeugten Herzen. Wenn man wirklich mit Glauben die Gebete an Gott richtet, dann wird es erhört. Es kommt nicht darauf an, welche Gebete man spricht. Gerade auch im Heilungs- und Befreiungsdienst spielt es keine Rolle, sondern es kommt darauf an, dass es wirklich mit Glauben gebetet wird. Und da der Glaube spürbar ist, da geschehen Zeichen und Wunder. Also nicht auf die Menge der Worte kommt es an, sagt Johannes Chrysostomus sehr prägnant, sondern von der Inbrunst unserer Seele hängt es ab, ob unser Gebet erhört wird.
Herr Pfarrer Rellstab, es ist doch so, dass vielleicht jemand sagt, der sehr krank ist, ja, ich glaube schon, dass Gott mir helfen kann, aber irgendwie werde ich doch nicht in meinen Gebeten erhört. Inwiefern ist dann in diesem Beispiel dieses Zitat von Johannes Chrysostomus zu verstehen, von der Inbrunst unserer Seele hängt die Erhörung ab?
Vielleicht genügt es noch nicht, einfach zu sagen, ich glaube schon, ich glaube ein bisschen. Es geht wirklich darum, gerade vielleicht auch in einer Krankheit, sich ganz dem Willen des Herrn zu unterwerfen. Ein ganz besonderes Gebet, das wird im nächsten Paragraphen dann noch daran erinnert, ist ja das Gebet Jesu im Ölgarten, wo er den Vater gebeten hat, er möge den Kelch an ihm vorbei wegnehmen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und gerade im Gebet eines kranken Menschen ist vielleicht diese demütige Unterordnung unter den Willen Gottes, der vielleicht durchaus etwas anderes vorhaben kann mit unserer Krankheit, der durch das Leiden, das ich aufopfere, fähig ist, Seelen zu retten, dieses Unterwerfen unter den Willen Gottes, dieses Überlegen, das, oder Nachdenken darüber, dass ich das jetzt einfach auch mal trage und aushalte zur Ehre Gottes und dass Gott schon etwas Gutes damit macht, das, denke ich, gehört auch zu diesem Ausspruch des heiligen Johannes. Das, auch das ist eine Form der Inbrunst der Seele. Es ist nicht immer der Wille Gottes, dass wir einfach gerade wieder gesund werden, sondern dass wir aus allem etwas lernen können und dass wir letztlich in unserer persönlichen Heiligkeit wachsen können. Das ist das Allerwichtigste, dass wir heilig werden, dass Gott uns so führt, dass wir heilig sind und dass wir dann nach unserem Ableben eben in den Himmel kommen. Und wenn wir das immer wieder im Auge haben, dann ändern sich die Anschauungen von Krankheit, von Leiden, dann bekommt alles eine ganz andere Farbe, eine ganz andere Bedeutung. Und das ist wichtig, dass wir das versuchen zu erkennen. Und das führt dann auch wieder zu einer stärkeren Inbrunst. Ich habe diese Woche gerade auch eine Biografie von der Marthe Robin, die in Châteauneuf-du-Gallois in Frankreich gelebt hat, gelesen. Und das ist also wirklich beeindruckend, wie sie schon als sehr junges Mädchen krank geworden ist und die Krankheit sich dann mit, glaube ich, 28 so stark gezeigt hat, dass sie nur noch verkrümmt im Bett liegen konnte, 53 Jahre lang, ohne aufstehen zu können. Sie musste auch nichts mehr zu sich nehmen. Sie hat sich dann nur noch von der Eucharistie ernährt. Während 53 Jahren, zwei, dreimal in der Woche, hat sie den Heiligen Leib Christi empfangen. Auch alle menschlichen Funktionen, wie Ausdünstungen oder Stuhlgang oder solche Dinge, hat sie total verloren. Sie hat auch nicht mehr geschlafen während 53 Jahren. Und von Anfang an hat sie einfach die Bereitschaft gehabt, den Willen Gottes zu tun, und hat sich ganz ihm anvertraut. Und Gott hat etwas Großes durch diesen sehr behinderten, schwerst behinderten Menschen gemacht. Ein Werk hat er durch sie errichtet, das heute noch Bestand hat. Also so zeigt sich halt immer wieder der Wille Gottes auf vielfältige Art und Weise, und nicht immer so, wie wir es menschlich haben wollen, ist es das Beste für unsere Seele, sondern Gott selber hat den Schmerz gewählt, das Leid gewählt, um die Menschheit zu richten. Und in diesem Sinne können wir immer sagen, wenn wir ein bisschen leiden, wenn wir ein bisschen krank sind, dann dürfen wir immer auf eine besondere Art und Weise Anteil haben am Leiden Christi.
Das war sicherlich jetzt eine eindrückliche Erklärung, und ich denke, in der Nummer 2701 gehen wir jetzt nochmals auf den Willen Gottes ein, beziehungsweise auf das Vaterunser. Dort in dieser Nummer heißt es: Das mündliche Gebet gehört unverzichtbar zum christlichen Leben. Christus lehrt die Jünger, die sich vom stillen Gebet ihres Meisters angezogen fühlen, ein Gebet sprechen, das Vaterunser. Jesus hat nicht nur die liturgischen Gebete der Synagoge gebetet, sondern auch seine Stimme erhoben, um seinem persönlichen Beten Ausdruck zu geben, wie uns die Evangelien zeigen. Diese, seine Gebete, reichen vom jubelnden Lobpreis des Vaters bis zur Bitte in der Todesangst von Gethsemane.
Dass Jesus gebetet hat, das haben wir auch schon andere Male in unserer Katechismusstunde gesehen. Das erklärt der Katechismus der katholischen Kirche sehr sehr eindringlich. Hier wird noch einmal aufgenommen, tatsächlich, Jesus hat gebetet. Also er hat auch das mündliche Gebet gepflegt. Er hat mit Worten sich an den Vater im Himmel gerichtet. Zwei besondere Gebete, drei sogar, werden hier erwähnt. Einerseits das Vaterunser, das er den Jüngern gelernt hat. Und andererseits den Lobpreis des Vaters. Ich lese Ihnen das noch kurz vor. In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn, und der, dem es der Sohn offenbaren will. Ein Lob auf Gott, dass er das Wunderbare des Reiches Gottes, die Geheimnisse des Reiches Gottes, die tiefe Spiritualität des Christlichen, den Klugen verborgen, aber den Kleinen, den Demütigen, hier heißt es den Unmündigen, offenbart hat. Das ist ein wunderschöner Ausdruck dafür, dass das Reich Gottes nicht mit Macht sich angeeignet werden kann, auch nicht mit Geld, dass nicht die Reichen jetzt einfach einmal wie immer in dieser Welt zuvorderst stehen, dass nicht die Mächtigen zuvorderst stehen, sondern im Reich Gottes ist es eben in einer ganz anderen Ordnung. Da sind die Demütigen, die Bescheidenen, die Kleinen, die auf vieles verzichten müssen in dieser Welt, die Großen. Und da gibt es doch eine göttliche Gerechtigkeit, auf die wir uns immer wieder stützen dürfen, gerade wenn wir das Gefühl haben, wir kommen weltlich gesehen in diesem Leben doch an vielen Orten und Enden zu kurz und es geht uns nicht so gut wie anderen, die viel mehr haben als wir. Und dann wird auch das andere mündliche Gebet, das ich vorhin schon erwähnt habe, hier im Katechismus aufgezeigt, die Bitte in der Todesangst von Gethsemane. Also eine ganz andere Situation, nicht mehr der Lobpreis Gottes, da hat er keinen Grund mehr, Gott zu loben, sondern da ist er in äußerster, tiefster Angst und benutzt das mündliche Gebet, um sich an den Vater zu wenden. Er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Ja, dieses Vertrauen hatte er. Er nimmt diesen Kelch von mir. Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. So hat er gebetet, mit mündlichen Worten, ein mündliches Gebet. Und er ist ja dann, wie wir wissen, insofern erhört worden, dass ein Engel zu ihm gekommen ist, ihm die Todesangst weggenommen hat, ihn gestärkt hat und dass er dann, ihm ganz unterstellt dem Willen Gottes, das Leiden auf sich genommen hat, den Kelch bis zur Neige getrunken hat, um uns Menschen zu erlösen. Dort befreit werden von diesem Kelch, das wäre die kleinere Liebe gewesen. Den Kelch des Schmerzes, den Kelch des Leidens zu trinken, das ist die größere Liebe. Und zum Glück hat er es getan, so sind wir nämlich erlöst von unseren Sünden und haben die Zuversicht, dass auch wir nach unserem Tod auferstehen und ewig bei Gott leben werden. Also hier wird im Katechismus noch einmal schön gesagt, dass Jesus gebetet hat, dass er das mündliche Gebet auch weitergegeben hat und es selber auch genutzt hat.
Herr Pfarrer Hellstab, jetzt haben Sie ja aufgezeigt, gerade indem Sie auch die Gebete vorgelesen haben, die von Jesus überliefert sind. Es wird doch deutlich, dass Jesus in den verschiedenen Situationen des Lebens gebetet hat. Das kann uns also in diesem Falle schon auch stark ermutigen, oder?
Selbstverständlich. Jesus hat in jeder wichtigen Situation gebetet. Wir haben das an anderer Stelle schon vorher im Katechismus gesehen. Er hat zum Beispiel auch vor ganz wichtigen Entscheidungen gebetet. Er hat nie einfach aus dem hohlen Bauch heraus entschieden, sondern er wollte wirklich in Syntonie mit dem Vater sein und hat sich mit ihm, sagen wir jetzt so, kurz geschlossen durch das Gebet, hat zu ihm gebetet, hat auf die Stimme des Vaters gehört. Ich denke, das ist ein ganz wesentliches Element des mündlichen Gebetes, überhaupt des Gebetes, dass wir auf den Vater hören, dass wir auch zuhören, was er uns sagen will. Und aufgrund all diesen Situationen, aufgrund des Gebetes, konnte er dann die richtigen Entscheidungen fällen und hat, wie Sie sagen, in allen Situationen, die wir uns vorstellen können, gebetet. Und das ermuntert uns natürlich auch selber, in allen unseren Situationen immer wieder zu beten. Es gibt nichts, worum wir nicht bitten dürften. Es gibt keine Situation, in der wir nicht beten könnten. Aber wichtig ist, dass wir es doch immer wieder versuchen, immer wieder tun, dass wir uns, ich weiß nicht, überwinden oder hingeben zum Gebet, dass wir den Rosenkranz aus der Tasche nehmen und dann ein bisschen durch die Finger gleiten lassen oder dass wir ein Stoßgebet unterwegs wieder beten, einfach damit uns bewusst ist, wir sind nie abgekoppelt von Gott. Gott ist immer da als einer, der uns begleitet, ein liebendes Auge auf uns wirft Aber es nützt eben nichts, wenn er die ganze Zeit auf uns schaut, wenn wir es nicht aufnehmen, dass er uns die ganze Zeit Gnaden schenkt, wenn wir sie dann nicht annehmen. Und das Gebet, eben das immer wieder mit Gott in Verbindung treten, ruft uns in Erinnerung, ich bin unter seinem Gnadenschutz, ich bin unter seinem Liebeszelt, ich bin unter seiner geistlichen Führung. Er ist da, er begleitet mich, er lässt mich nicht allein.
Gehen wir auf das Bedürfnis des Betens ein in der Nummer 2702. Dort lesen wir, das Bedürfnis, die äußeren Sinne am inneren Beten zu beteiligen, entspricht einer Forderung unserer menschlichen Natur. Wir sind Leib und Geist und empfinden das Bedürfnis, unsere Gefühle nach außen kundzutun. Wir müssen mit unserem ganzen Wesen beten, um unserem Flehen möglichst viel Kraft zu verleihen.
Unsere äußeren Sinne können manchmal unser Gebet ganz schön durcheinander bringen. Wenn wir in der Kirche, zum Beispiel in Gemeinschaft mit anderen, einen Rosenkranz beten und dann kommt jemand hinein, da ist man sofort versucht, den Kopf zu drehen und zurückzuschauen, wer ist jetzt da noch als Nachzügler hineingekommen. Oder wenn es schön ruhig ist während der Predigt und irgendjemand steht auf und geht nach draußen mit einem Kind oder so, dann drehen sich alle Köpfe. Also die äußeren Sinne, die sind manchmal sehr schwierig da im Griff zu halten, um konzentriert weiter zu beten. An und für sich sind die Sinne, die äußeren Sinne auch hilfreich, um ins Gebet zu kommen. Man kann alles, was man mit den äußeren Sinnen aufnimmt, auch ins Gebet einfließen lassen. Und das möchte hier der Katechismus auch sagen. Wir sind Leib und Geist und wir empfinden das Bedürfnis, unsere Gefühle nach außen kundzutun. Wir sind immer kommunikativ, wir geben immer wieder etwas Signale nach außen ab. Wir müssen mit unserem ganzen Wesen beten, um unserem Flehen möglichst viel Kraft zu verleihen. Es gibt da verschiedene Techniken, wie wir unsere Sinne auch ein bisschen ordnen können. Also zum Beispiel im Rosenkranzgebet, dass wir uns einfach geistlich vorstellen, dass die Mutter Gottes wirklich da ist. Das kann vielleicht, dabei kann es vielleicht hilfreich sein, wenn wir auf ein Mutter Gottes Bild oder auf eine Mutter Gottes Statue oder so schauen, damit einfach unsere Fantasie irgendwo gebündelt ist, konzentriert. Und dann auf den Blick der Mutter Gottes, wenn ich da mich konzentriere darauf und dann Rosenkranz bete, dann kann mir das vielleicht helfen, bewusster zu beten, bewusster mich an die Mutter Gottes zu wenden. Oder wenn wir vor dem Allerheiligsten, aus dem ausgesetzten Allerheiligsten beten, dass wir hier ganz bewusst mit unserer Fantasie zügeln, indem wir ganz konzentriert auf Christus im allerheiligsten Altarsakrament schauen und wirklich glauben und uns vorstellen, er ist jetzt da und er schaut mich an und ich schaue ihn an. Und das kann einfach die ganze Fantasie ein bisschen zügeln. Es gibt viele, die jeweils kommen in der Beichte und sagen, ich war zerstreut im Gebet. Zerstreuungen, das gehört irgendwo dazu. Wir sind nicht fähig, 100% konzentriert zu beten. Eben, das sagt der Katechismus hier auch. Wir sind Menschen aus Fleisch und Geist und haben immer wieder das Bedürfnis, Dinge wahrzunehmen, weil wir miteinander kommunizieren. Wir können das gar nicht so konzentriert, voll konzentriert machen. Also ist das sicher nicht die schlimmste Sünde, wenn man ein bisschen zerstreut ist beim Gebet. Das geht mir genauso. Ich denke wieder an etwas während dem Gebet. Es kommen wieder Menschen, die sich in der Seelsorge habe, in den Sinn, und ich kann sie dann einfach in das Gebet hineinnehmen. Ich bete dann und dann vielleicht verstolpere ich beim nächsten Gesetz. Ich weiß dann nicht mehr, welches Gesetz kommt jetzt genau dran, und da merkt man dann halt auch, sogar der Pfarrer ist zerstreut. Es ist eine Zerstreuung, wenn man so sagen will, aber es ist eine, für mich jetzt gesehen, eine heilsame Sache, weil Gott mir immer wieder hilft, mich daran zu erinnern, dass es Menschen gibt, denen ich das Gebet versprochen habe, und während des Gebetes kommen die mir in den Sinn und ich nehme sie hinein und lege sie hin und bringe sie der Mutter Gottes und bringe sie Jesus und bringe sie dem Vater und erbitte den Heiligen Geist in dieser oder jener Situation, dass sich etwas löst und so weiter. Sie verstehen, was gemeint ist. Also hier einfach die Dinge hineinnehmen, mit dem ganzen Wesen beten. wenn Sie unterwegs sind, dann kann man auch zum Beispiel mit dem ganzen Körper beten. Irgendwann wird der Körper müde, oder Sie können mit jedem Schritt irgendwie ein Gebet formulieren. Jeder Schritt soll ein Ausdruck Ihrer Liebe zum Herrgott sein. Oder wie auch immer, da können Sie Ihrer Fantasie ein bisschen freien Lauf lassen. Und so beten Sie dann auch mit dem ganzen Körper. Wenn Sie krank sind und im Spital liegen oder sonst auf bettlägerig sind, dann merken Sie ja sofort, wie schwer das alles ist mit Beten. Da kann man kaum mehr einen Rosenkranz beten. Und da einfach auch nur das Leiden, den Schmerz, das Unvermögen jetzt noch konzentriert groß zu beten, auch alles körperliche Leiden, all das kann man Gott anbieten. Und aus diesem Leiden kann man auch ein Gebet machen. Und das ist ein Gebet, das Gott sehr wohlgefällig ist. Also so versucht uns der Katechismus daran zu erinnern, dass wir Leib und Geist Einheit sind und mit dem ganzen Wesen, mit allem, was zu diesem Leib und Geist gehört, beten sollen.
Gehen wir nochmal auf die Aussage ein, dass, wie es im Katechismus steht, dass wenn wir mit unserem ganzen Wesen, also mit Leib und Geist beten, dass das dann unserem Gebet besonders starke Kraft oder Stärke und Kraft verleiht. Herr Pfarrer Rellstab, da komme ich nochmal darauf zurück, was Sie vorhin gesagt haben, wenn ein Mensch leidet, dass man das im Gebet auch irgendwie damit vereinen kann, das kommt jetzt sicherlich eben in dieser Aussage des Katechismus zum Ausdruck. Vielleicht ist es, was meinen Sie, ist es vielleicht so, dass gerade wenn wir krank sind, dass wir dann besonders vielleicht intensiv beten können, auch mit dem Leib, dass wir nämlich dann so von unserer Krankheit auch irgendwie betroffen sind innerlich, dass wir dann mit unserem ganzen Leiden uns wirklich auch im Geiste an Gott wenden können. Sicherlich ist dahinter schon eine gewisse Kraft, ein Reiz auch, wenn wir unseren Leib auch irgendwie so in das Gebet integrieren können, oder?
Natürlich. Allerdings habe ich persönlich die Feststellung gemacht, wenn ich wirklich auf dem Spitalbett liege, dass ich dann kaum mehr richtig bewusst ebenso beten kann. Es ist dann nur noch einfach ein Betrachten mehr oder weniger des Leidens Christi und ein mich verbinden mit dem, was Jesus gelitten hat. Und irgendwo, ich versuche dann jeweils in meinem Schmerz, egal wie er aussieht, den Schmerz Jesu, den Schmerz, den Jesus selber empfunden hat, nachzuempfinden oder mich zu verbinden mit diesem Schmerz. Und ich sage mir dann, durch diesen Schmerz ist Jesus in einer ganz besonderen Art und Weise gegenwärtig. Ich habe das auch ein bisschen von Aussagen, ich meine, es ist jetzt von der heiligen Bernadette, die oft ja sehr starke Schmerzen gehabt hat und dann Jesus gebeten hat, dass er sie nicht so sehr herzigen sollte, also nicht so sehr verwöhnen sollte, nicht so sehr seine Liebe zeigen sollte. Und gerade dieser Schmerz kann eine Gegenwart des Herrn sein, eine besondere Gegenwart des Herrn. Und wenn man das entdecken kann, dass im Schmerz Christus ganz besonders gegenwärtig ist, dann wird einem das Leiden auch irgendwo ein bisschen leichter, weil man durch das Leiden Jesus näher kommt. Ich denke, wenn hier der Katechismus sagt, wir müssen mit unserem ganzen Wesen beten, um unserem Flehen möglichst viel Kraft zu verleihen, dann ist das so, denke ich, gemeint, wenn wir nicht mehr richtig mündlich beten können, dann sollen wir einfach den Körper hinzunehmen. Wenn wir zu müde sind, dann sollen wir einfach mit dem Körper auch beten, damit es doch ein starkes Gebet ist. Und natürlich grundsätzlich können wir nicht sagen, wie sich die Stärke des Gebetes ausdrückt. Also Johannes Chrysostomus sagt, es kommt auf die Inbrunst unserer Seele an, um gehört zu werden. Es kommt nicht auf die vielen Worte darauf an, auf die Inbrunst unserer Seele. Und wenn wir halt auch einfach im Schmerz oder in der Müdigkeit so vor Gott sind, dann ist das vielleicht genügend, oder ja, wie soll ich sagen, ist das die genügende Ausdruck der Inbrunst unserer Seele, damit wir ein gutes Gebet verrichten. Also mündliches Gebet kann dann sich dann umwandeln auch in eine andere Form, einfach das geht dann vielleicht ins betrachtende Gebet hinein, das ist dann der nächste Abschnitt, in eine andere Form einfach des Gebetes, wo man viel mehr eine Gegenwart des Herrn wahrnimmt, die man vielleicht sonst nicht in derselben Art und Weise wahrnimmt.
In der nächsten Nummer im Katechismus, Nummer 2703, wird nochmal auf den Zusammenhang von Leib und Seele eingegangen. Dort heißt es, dieses Bedürfnis entspricht auch einer göttlichen Forderung. Gott sucht Anbeter im Geist und in der Wahrheit und folglich das Gebet, das voll Leben aus der Tiefe der Seele emporsteigt. Gott will aber auch, dass das Gebet ausgedrückt und so der Leib mit dem inneren Beten vereinigt wird. Dieses Gebet bringt Gott jene vollkommene Ehrerbietung dar, auf die er Anspruch hat.
Hier wird noch einmal ausgeführt, was ich vorhin schon versucht habe zu erklären. Diese Verbundenheit von innen und außen, von Worten und dem inneren Beten, dem inneren Wahrnehmen von Regungen, von körperlichen Situationen, dass man alles verbindet miteinander und alles hineinnimmt ins Gebet. Also das Gebet ist etwas sehr Vielfältiges, etwas sehr Weitläufiges und alles hat darin Platz.
In der Nummer 2704 heißt es, weil das mündliche Gebet nach außen gerichtet und so vollkommen menschlich ist, ist es in erster Linie ein Gebet des Volkes. Aber auch das innerliche Beten darf das mündliche Gebet nicht vernachlässigen. Das Gebet wird in dem Maß innerlich, indem wir uns bewusst werden, zu wem wir sprechen. Damit wird das mündliche Gebet zu einer ersten Weise inneren Betens.
Ja, es ist immer ein mündliches Gebet, wenn wir miteinander beten, dann ist es das Gebet des Volkes Gottes. Ein äußeres Gebet, das mündliche Gebet, das ist halt das, was wir meistens in der Liturgie halten, dass wir beim Rosenkranzgebet, beim Barmherzigkeitsrosenkranz, in Anbetungsstunden ist es dann wieder anders. Da, wo Stille ist, da soll dann auch das innere Gebet nicht zu kurz kommen. Das innere Gebet, das darauf kommen wir dann noch, das tut auch das mündliche Gebet immer wieder neu befruchten, damit wir auch dann wissen, worum wir in rechter Weise beten sollen. Das Gebet wird in dem Maß innerlich, indem wir uns bewusst werden, zu wem wir sprechen, sagt die heilige Theresia von Avila, von Jesus. Und das will sagen, wenn wir ganz bewusst uns an Gott wenden im Gebet, dann machen wir vielleicht zuerst einige Worte, mündliche Worte, und je mehr wir dann irgendwo spüren, er ist ganz da, dann geht es auch in ein betrachtendes Gebet. Plötzlich betrachtet man einfach diese Gegenwart des Herrn. Eine wundervolle Art des Betrachtens ist immer auch die eucharistische Anbetung. Dass man einfach sich geistigerweise vorstellt, Jesus ist jetzt wirklich da. Und einfach über diesen Gedanken, dass er da ist, in dieser Hostie, die ausgestellt ist in der Monstranz, darüber nachdenkt. Dass man seinen ganzen Geist einmal laufen lässt über dieses Geheimnis seiner Gegenwart in der Eucharistie. Wie ist das möglich, zum Beispiel? Oder was will er mir sagen? Was tut er jetzt? Wie schaut er mich an? Ich schaue ihn an. Und so geht dann das einfach in ein betrachtendes Gebet. Da braucht es dann nicht mehr viele Worte, sondern da ist man dann einfach in einer ganz tiefen Gemeinschaft mit ihm. Dann wird das mündliche Gebet zu einer ersten Weise inneren Betens. Diese Gegenwart des Herrn, eben die führt dann zu einem inneren Verbundensein mit dem Herrn.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind mit dabei in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Unser Thema heute, das Gebet. Wir haben vorhin gesehen, es gibt das mündliche Gebet und später gehen wir dann noch auf das betrachtende Gebet ein. Bei uns zu Gast ist Pfarrer Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz und ich freue mich, dass er mit dabei ist und uns doch viele gute Einblicke gibt, wie wir den Katechismus besser verstehen können. Ich möchte jetzt eine erste anonyme Hörerin begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Also ich habe das Glück gehabt, heute zufällig die Sendung zu hören, weil ich Urlaub habe. Und ja, es wurde ja eben auch die Anbetung schon angesprochen. Und habe ich das richtig verstanden, dass es in der Anbetung nicht darum geht, dass man nur vorformulierte Gebete runterrasselt?
Das haben Sie sehr richtig verstanden.
Dass man da wirklich zum Betrachtung auch kommen soll.
Ja, genau. Das ist sehr wichtig, dass man da wirklich auch betrachtet, dass man sich wirklich vorstellt, Jesus ist jetzt ganz da, lebendig, gegenwärtig und er möchte mir etwas sagen. Er möchte zu mir sprechen, er schaut mich an und das im Herzen so ein bisschen erwägen und darüber nachdenken und von daher versuchen zu verstehen, was er mir sagt, was er von mir will, wie ich dann wieder gestärkt aus dieser Anbetung herausgehen kann in den Alltag zurück.
Ah ja, vielen Dank. Weil bei uns in der Gemeinde gibt es zwar werktags zweimal nach der Werktagsmesse eine halbe Stunde Anbetung, aber da geht es nur darum, ja, möglichst viele Texte vorzutragen und ja.
Und da versuchen Sie mal einfach alle Gebetshefte oder Gebetstexte wegzulegen und einfach nur vor dem Allerheiligsten zu sein. Einfach Sie und Jesus, Ihre Seele mit dem Heiland. Und dann sehen Sie schon, was da geschieht.
Gut. Vielen Dank.
Ja, danke
Bitte,
für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, Herr Pfarrer Rellstab, vielleicht ist das auch eine Frage. Wie bewerten wir die verschiedenen Formen? Natürlich gibt es die festgelegten Gebete, die sicherlich auch ihre Berechtigung und ihren Zweck haben. Und andererseits gibt es das mündliche Gebet oder das Betrachtende, also dass wir einfach so, wie wir sind, vor Gott da sind, mit oder ohne Worte. Vielleicht gehen Sie darauf noch mal kurz ein, ob es sehr wohl für beide Formen eine Signifikanz, eine Bedeutung gibt.
Es kommt natürlich immer auch darauf an, wie mir persönlich zumute ist, wie wohl das es mir ist. Manchmal bin ich sehr müde und dann kann ein Gebetstext sehr viel helfen. Wir kommen jetzt gleich dann zum betrachtenden Gebet im Katechismus, wo auch verschiedene Bücher erwähnt werden, mit Hilfe derer man ein betrachtendes Gebet beten kann. Das heißt, man kann dann sich irgendeinen Text, zum Beispiel aus der Bibel oder aus der Liturgie des Tages oder so, herausnehmen und darüber nachdenken. Das ist dann das betrachtende Gebet. Vor dem Allerheiligsten kann man verschiedene Dinge tun. Man kann die Zeit der Anbetung einfach damit verbringen, dass man irgendwie etwas betet, dass man einen Rosenkranz betet, einen Barmherzigkeitsrosenkranz betet, also einfach das mündliche Gebet pflegt. Man hat aber auch die Möglichkeit, das betrachtende Gebet zu pflegen. Das heißt, man nimmt dann eben so einen Gebetstext oder ein geistliches Buch, irgendetwas, das einem anspricht und da mal einen Satz daraus liest und dann ein bisschen darüber nachdenkt. In der Gegenwart des Herrn. Wichtig ist ja immer, dass man ganz in der Gegenwart des Herrn ist und dass man immer wieder von Jesus her versucht zu verstehen, was er will, was er mir sagen will. Und das bewegt dann die Seele, das verändert dann die Seele. Da gibt er dann die göttliche Führung und lässt uns verstehen, was sein Wille ist. Und dann gibt es dann wieder eine andere Form, das innere Gebet, dass man einfach mit Jesus so tief eins wird, dass man eigentlich gar keine Worte mehr macht, sondern nur noch im Staunen ist, im Genießen ist, im sich der Liebe Gottes aussetzen ist, die jetzt da ganz besonders im ausgesetzten Allerheiligsten in uns hineinfließt. Also da gibt es verschiedene Formen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage richtig beantwortet habe.
Ja, Herr Pfarrer Rellstab, um nochmals auf die Hörerin einzugehen. Es gibt doch Gruppen, die Hörerin hat vorhin die Gruppen erwähnt, die festgelegte Gebete haben. Sicherlich ist meines Erachtens schon ein Sinn dahinter, dass wenn eine Gruppe zum Gebet zusammenkommt, dass sie sich auch an gewissen festgelegten Gebeten orientieren. Andererseits ist es aber auch sicherlich sinnvoll, so wie Sie es gesagt haben, Herr Pfarrer, dass das stille Gebet durchaus auch sehr wichtig ist. Und die Frage ist eben, ob innerhalb dieser Gebetsgruppe die Anregung einfach vorgebracht werden kann, ob neben dem festgelegten Gebet, ob es da nicht auch eine kurze Zeit der Stille gibt. Ich denke, das ist sicherlich eine Sache, die dann jeweils in der jeweiligen Gruppe besprochen werden sollte. Ja, Pfarrer Reschab, Sie sind sicherlich schon richtig vorhin auf die Dinge eingegangen. Eine weitere Hörerin hat uns erreicht. Es ist Frau Köck aus München. Grüß Gott, Frau Köck.
Ja, grüß Gott. Ich wollte sagen, ich bete seit Jahren schon im Auto. Ich wohne also in München, der Innenstadt. Und man denkt sich, da kann man vielleicht beim Autofahren nicht Rosenkranz beten. Aber das ist auch eine Übung. Man kann sich auf den Rosenkranz konzentrieren und auf den Verkehr konzentrieren. Die habe ich so Rosenkränze mit immer ganz dicke Perlen. Die kann man dann gut rechts in der Hand halten und kann zählen. Und selbst wenn mein Mann nicht mitbeten möchte und das Radio läuft, kann ich mich auf den Rosenkranz konzentrieren. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, es ist auch eine Übung eine jahrelange Übung, genau wie man Anbetung üben muss. Ich habe früher bei der Anbetung auch immer gedacht, jetzt, das muss ich noch sagen und das. Und jetzt versuche ich da gerade da in der Anbetung genau das Gegenteil. Ich möchte da zur Ruhe kommen.
Mhm, genau.
Das muss man einfach alles üben. Das ist alles, das geht nicht so schnell.
Es verändert sich auch immer wieder. Alles verändert sich. Das ganze Gebetsleben verändert sich immer wieder. Es kann vielleicht auch wieder mal eine Zeit kommen, wo Sie in der eucharistischen Anbetung Jesus wieder viele Dinge sagen möchten. Oder dass es wieder schwerfällt, den Rosenkranz im Auto zu beten oder so. Da gibt es auch kleine Hilfsmittel, zum Beispiel kann man Kassetten oder CDs mit dem Rosenkranz im Auto laufen lassen. Zum Beispiel, ich bete immer mit dem Rosenkranz, den Papst Johannes Paul II. Einmal aufgenommen hat. Und da gab es eine CD und die habe ich immer im Auto und da wird immer gebetet. Und ich habe noch eine CD mit dem Barmherzigkeitsrosenkranz, wunderschön, und da bete ich eigentlich immer. Und natürlich ist das Gebet nicht gleich intensiv und gleich konzentriert, weil ich mich ja auch auf den Verkehr konzentrieren muss. Aber es ist doch immer...
Das ist bei mir so komisch. Also ich mache das eigentlich jetzt schon seit 18 Jahren. Ich kann gar nicht mehr anders Auto fahren. Und das ist auch komisch, dass ich mich trotzdem, also diese ganze Vorstellung habe vom Rosenkranz, von den Geheimnissen und von Maria und alles. Ich sehe das ja auch als totales Geschenk, nicht jetzt von mir erarbeitet, sondern wirklich als Geschenk.
Mhm, sehr schön, ja. Wunderbar. Danken Sie dem lieben Gott, ja, dass Sie dieses Geschenk erhalten haben.
Ja, danke.
Ja, herzlichen Dank, Frau Köck, dass Sie angerufen haben. Ja, Herr Pfarrer Reschab, das war sicherlich jetzt noch ein ganz schöner Impuls von der Frau Köck, dass wir die Gabe des Betens wirklich auch empfangen haben, dass wir das nicht unbedingt aus uns selbst heraus machen können, dass es also keine Leistung ist. Ich möchte Sie bitten, zum Schluss dieser Katechismus-Sendung, dass Sie uns nochmal einen Impuls für den Alltag mitgeben.
Das Gebet. Einfach, dass wir nicht plappern wie die Heiden, sondern dass wir immer wieder darauf achten, dass unser Gebet ganz aus der Tiefe der Seele kommt. Und so möchte ich Ihnen als kleiner Impuls einfach geben, was jetzt Johannes Chrysostomus schon gesagt hat, dass unser Gebet ein Ausdruck der Inbrunst der Seele ist, des tiefen Glaubens an die Gegenwart des Herrn, ein Bewusstsein, dass ich mit ihm spreche, dass ich wirklich ihn anspreche oder auch die Mutter Gottes anspreche. Und wenn wir das auch machen, wenn wir zum Beispiel im Gebet den dreifaltigen Gott wirklich lebendig vor uns vorstellen, dann ist auch die Fantasie ein bisschen gezügelt und wir können konzentrierter beten. Versuchen Sie das mal, einfach so wirklich von ganzem Herzen zu beten, ganz bewusst Gott anzusprechen, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist oder die Mutter Gottes und nicht nur einfach ein Plappern, wie Jesus sagt, nicht nur einfach ein Lippenbekenntnis, sondern es sollte ein bisschen tiefer gehen, es sollte echt sein, es sollte eben Inbrunst der Seele, ein schöner Ausdruck von Johannes Chrysostomus sein.
Damit wir diese Offenheit auch haben, bitte ich Sie jetzt noch um Ihren Segen, bitte Herr Pfarrer.
Gerne. Auf die Fürsprache des heiligen Petrus, der heiligen Gottesmutter Maria und aller Engel und Heiligen, segne sie, schenke ihnen die Gaben des Heiligen Geistes, damit sie gut beten können. Schütze sie vor allem Bösen, vor allen Mächten der Finsternis. Sorge für ihre Gesundheit, stelle Gesundheit auch immer wieder her, wie es seinem Heilswillen entspricht. Stärke sie im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, im Vertrauen auf seine Hilfe und seinen Beistand. Führe sie in eine immer tiefere Gemeinschaft mit ihm und bewahre sie schließlich für das ewige Leben. Der dreifaltige, allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Ja, Ihnen, Herr Pfarrer Rellstab, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Ihre Beispiele und alles, was uns geholfen hat, dass wir den Katechismus näher verstehen dürfen. Meine besten Wünsche für Sie und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, liebe Zuhörer. Dankeschön fürs Zuhören.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie mit dabei waren, zugehört haben, dass Sie sich aber auch in die Sendung mit eingebracht haben. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und eine große Offenheit für das intensive Gebet. Auf Wiederhören.